Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem niemals ruhenden Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen, raumgreifenden, horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 1. Oktober 2025. Die Welt ist ein Tollhaus und die Politik liegt auf der Intensivstation. Das ist der Eindruck, das ist ein Eindruck, mit dem wir uns jeden Tag irgendwie herumzuschlagen haben, selbstverständlich ohne selber in Überheblichkeit auszubrechen, immer schön bescheiden bleiben. Wir wissen ja nicht, wenn wir da oben am Ruder wären, würden wir es vielleicht noch schlimmer machen. Deshalb Selbstkritik bleibt Bürgerpflicht. Aber im Zuge dieser Gegenwartserforschungen halte ich einen Vortrag in Hamburg und es würde mich natürlich freuen, wenn Sie am nächsten Montag, am 6. Oktober dabei sind, hier bei wunderbar herbstlicher Stimmung in der Nähe der Alster, in dem sehr, sehr schönen Hamburg, das uns ja auch an Zürich erinnert. Wenn ich jetzt zum Fenster raus schaue, ist zwar stockfinstere Nacht, aber ich ahne da unten, sind noch ein paar Lichter zu sehen, ahne ich den friedlich vor sich hin dämmernden Zürichsee. Sehr ähnlich, Zürich und Hamburg, da gibt's Verwandtschaften, auch geistige Luftlinien, die uns verbinden. Wäre toll, Sie sind dabei, Sie wären dabei. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, das Thema und natürlich die Frage, wie kommen wir zum Frieden zurück? Wo stehen wir im Ukraine-Krieg? Wie sind diese nahöstlichen Annäherungen zu interpretieren, jetzt eingefädelt durch den amerikanischen Präsidenten? Müssen wir uns Sorgen machen, dass der ganze Laden trotz allem noch in die Luft fliegt? Was ist da zu halten von Putins Strategien? Was sind die Interessen der Länder? Das sind so Fragen, die einem durch den Geist flirren und wir möchten uns mit dem beschäftigen, mit einem Referat, dann aber natürlich auch das Wichtigste in der Diskussionsrunde. Sie können alles fragen, was Ihnen am Herzen liegt und ich verspreche Ihnen, das wird also nicht ein Abend im Zeichen des Trübsinns, des Deprotainment. Wir gehen hier mit protestantischer Unerbittlichkeit auch, geben wir der Zuversicht eine Chance. Ganz klar, für alle, die meine Sendung kennen, ist das eine Selbstverständlichkeit. Montag, 6. Oktober 2025, Radisson Blue Hotel Hamburg, Saal New York, Kongressplatz 2. Bitte melden Sie sich an, weltwoche.de/Hamburg, weltwoche.de/Hamburg. Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Franken. Bin sehr gespannt. Ja, und bleiben Sie kritisch, prüfen Sie das, was ich da sage, als Schweizer meine unmaßgeblichen Einschätzungen. Ist das das, was Sie interessiert? Für mich natürlich auch sehr lehrreich, im Gespräch mit Ihnen dann wieder etwas besser unsere Welt zu verstehen und vor allem auch Deutschland. Deutschland, ein ganz wichtiges Land für die Schweiz und ein Land, mit dem ich mich schon seit vielen Jahren natürlich von außen betrachtet. Ich habe zwar ein paar Jahre mal gearbeitet in Berlin mit großem Gewinn und großer Freude, aber ich komme von außen, ich stehe dazu, ich bin ein Deutschland verstehen wollen, aber ich bin noch weit davon entfernt, natürlich ein richtiger Deutschlandversteher zu sein. Da fehlen mir noch die empirischen Materialien, die sich da bei mir abgelagert hätten. Also, ich freue mich, 6. Oktober in Hamburg, Hotel Radisson. Die Wahlen in Moldova, in Moldau, das ist ja auch interessant. Da hat jetzt die proeuropäische Partei gewonnen, lese ich überall. Was ich aber auch nicht lese, beziehungsweise was ich eben nicht lese, ist, dass zwei Tage vor der Wahl die beiden Oppositionsparteien, die sogenannten russlandfreundlichen Parteien, die sind einfach ausgeschlossen worden. Das ist jetzt also die Demokratie, wie sie sich die EU vorstellt und unsere Medien. Fantastisch, die Pro-Europäer haben in Moldau gewonnen, ja, nachdem man die Oppositionsparteien verboten hat. Die Moldau vielleicht ein Freiluftlabor, ein Experimentierfeld für das, was einige da auch in Deutschland vorhaben. Ich hoffe es nicht, aber hier entstellt sich die Wirklichkeit zur Kenntlichkeit, beziehungsweise führt sich dieses ganze Demokratiegehubere, das wir da haben bei uns, dieses Gerede über die Demokratie. Wer Demokratie sagt, will betrügen. Das sind wir schon also bald an diesem Punkt. Das führt sich da regelrecht ad absurdum. Das ist eine Farce und aus der kann tatsächlich nichts Dauerhaftes abgeleitet werden. Ich meine, wenn die EU jubelt, dass eine derart gerickte und getriggerte und gewürgte Wahl am Schluss sozusagen als Triumph gefeiert werden muss, dann ist also Gute Nacht am 6. in Brüssel. Ein vernünftiger Plan für Gaza. Kühner Vorstoß des amerikanischen Präsidenten Trump. In der Ukraine beißt er sich die Zähne aus. Seine Leute sagen jetzt Tomahawk-Raketen, Eskalation. Und wir stellen uns die bange Frage, fliegt jetzt da der ganze Laden demnächst vollends in die Luft? Oder eben nicht, gibt es die gnädige Vorsehung, die uns davor bewahrt, uns immer wieder in den endgültigen Abgrund hineinzureiten. Aber jetzt ein Lichtblick zum Nahen Osten, dieser Zone, wo es ja an Lichtblicken fehlt. Wobei, auch das ist hier ganz klipp und klar festzuhalten. Ein Lichtblick im Nahen Osten ist natürlich Israel. Ein Lichtblick im Nahen Osten. Ich meine, wenn Sie sehen, was die Israeli aus dieser Wüstenlandschaft gemacht haben, was das für eine wirtschaftlich, wissenschaftliche und auch kulturelle Potenz ist. Das ist also beeindruckend, aber nicht nur in Israel, auch andere Staaten, die da trotz Jahrtausende alten Konflikten sich da ganz massiv nach vorne gearbeitet haben. Ich denke auch an die Golfstaaten, andere hochinteressant, aber diese doch immer wieder so finster wirkende Kriegszone hat eben auch ihre verborgenen und manchmal nicht so verborgenen Schätze. Jetzt aber der Lichtblick, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist der Friedensplan von Donald Trump, der in den deutschen Medien begrüßt wird. Ich sehe schon kiefermalende Journalisten, die da mit Genick und Halsstarre und leicht verkrampften Schultern sich da diese wohlwollenden Worte abringen müssen für die Leitartikel. Man ist ja sonst nicht sehr zugetan dem amerikanischen Präsidenten, aber das ist jetzt wirklich ein vernünftiger Plan, ein kühner Vorstoß. Denn was Trump hier erreicht, ist natürlich etwas Bemerkenswertes. Er verlagert nun den Friedensdruck weg von Netanyahu, der zuletzt auf bizarre Weise auf die Anklagebank gerutscht ist. Dabei ist hier ganz klar ein Anfangspunkt bei dem Massaker am 7. Oktober zu setzen. Natürlich in einem komplexen Kontext eingebettet, aber haben wir schon oft darüber gesprochen. Alle haben den Netanyahu im Visier gehabt und mit diesem Move, mit diesem Manöver verlagert nun Trump den Druck auf die Hamas. Und sie muss sich jetzt fragen, sind wir hier bereit, auf den Friedensweg einzusteigen oder aber sind wir ein Friedenshindernis? Und die Hamas wird ja gewissermaßen zur Abdankung gezwungen. Das heißt, man müsste hier einen selbstvergessenen Akt im Sinne der Wohlfahrt für die Palästinenser auf sich nehmen und nicht einfach für sich selber und die eigenen politischen Interessen schauen. Das ist hochinteressant. Trump setzt der Hamas Frist für Antwort auf den Friedensplan zwischen Diplomatie und Immobilienprospekt. Ja, da wird ja noch ein bisschen herumgemäkelt in der FAZ, aber der Respekt ist groß. Und dann eine fantastische Meilensteinrede des amerikanischen Verteidigungsministers Pete Hegseth, der ja verschiedentlich schon schwer angegriffen und kritisiert wurde in unseren Medien. Er hat gestern das gemacht, was wir in der Schweiz einen Rütli-Rapport nennen würden. 1940 hat unser Weltkriegsgeneral Guison auf dem Rütli angesichts der Eroberung oder der Niederschlagung Frankreichs durch die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg seine Offiziere zusammengerufen an der Wiege der Schweiz am Vierwaldstättersee auf der Rütliwiese, dort wo der berühmte Rütlischwur getätigt wurde und die Eidgenossenschaft gegründet wurde, wo sich Sage und Wirklichkeit begegnen in der wunderbaren Gestalt von Wilhelm Tell, diesem Clint Eastwood der hochmittelalterlichen frühen Neuzeit. Dort also die Schweiz, Rütli-Rapport, und jetzt der Rütli-Rapport der Amerikaner Pete Hegseth gesagt, unsere Aufgabe, und das ist eben der ungeschminkte Realitätsbezug, den man sich auch von einigen unserer Politiker wünschen könnte, unsere Beschäftigung, unser Auftrag ist der Krieg, ist die Vorbereitung auf den Krieg, ist die Kriegstüchtigkeit. Ich meine, da läuft sie natürlich als Schweizer auch etwas kalt den Rücken hinunter. Aber eben, wir sind ja keine Supermacht, zum Glück. Wir sind ja nur ein Kleinstaat. Die Schweiz war mal eine militärische Supermacht, allerdings nur bis 1515. Seitdem sind wir davon befreit. Und davon könnten sich ja eigentlich auch andere europäische Länder befreien, immer eine Großmacht sein zu wollen. Ist ein anderes Thema. Pete Hegseth auf jeden Fall hat seinen Offizieren eingeschärft, worum es geht. Ich will keine Bärte mehr, ich will keine langen Haare mehr. Ich will kein Gender mehr, ich will auch keine fetten Soldaten mehr, das Training muss verschärft werden, Body Mass Index ist wichtig, ich hoffe auch der Intelligenzquotient und so weiter und so weiter. Also eine Rückbesinnung weg von dieser woken Verlotterung der Streitkräfte hin zu einer neuen Schlagfertigkeit. Natürlich wird er das nicht einfach von heute übermorgen aus dem Hut zaubern können, aber an den Amerikanern imponiert einfach immer wieder diese praktische Realitätsbezug, dass sie da kommen, sich hinstellen und sich aufrütteln und jetzt wird's gemacht. Also diese Tatkräftigkeit, diese das Tatmenschentum, das da in Erscheinung tritt, ist beeindruckend. Natürlich putzt man sich bei uns dann daran wieder die Schuhe ab, macht sich lustig, aber man könnte sich vielleicht auch eine Seite davon abschneiden, eine Scheibe. Das tiefe Loch des Keir Starmer ist auch bemerkenswert. Das Trio Infernale, Macron, Starmer und Merz, das sind die mit den Geisterarmeen in der Ukraine, das sind die, die jetzt auch eine gewaltige Aufrüstung versprechen aus leeren Kassen und sich da sehr klirrend auch in diesem Krieg in der Ukraine positionieren. Ganz klar, keinerlei Diplomatie, keine Gespräche mit den Russen. Alles ist einseitig auf die Ukraine ausgerichtet und damit eben auf jene Partei, die diesen Krieg aller Voraussicht nach verlieren will. Und das Verrückte, was wir da sehen, ist natürlich, dass sowohl vor allem Starmer, aber auch Macron, die hängen ja noch mehr in den Seilen als Merz. Ich will da den Deutschen nicht zu nahe treten, aber Starmer und Macron, auch Merz, das sind jetzt nicht die Verkörperer einer betonierten Mehrheit, einer herausragenden Zustimmung jetzt seitens der Bevölkerung. Nein, im Gegenteil, die wandeln auf ganz dünnem Eis, dort allerdings mit ziemlich beherztem Schritt und eben auch, was es so schwierig macht, mit einem gewissen rechthaberischen Zug, beratungsresistent. Man hat das Gefühl, es sei gar nicht erwünscht, hier eine andere Meinung zu bringen, dann wird man gleich schneidend abgeputzt. Bisschen davon ist natürlich immer in der Politik Teil des Spiels. Aber die Leute, die jetzt die Politik in Europa prägen, das sind ja die, denen die Fälle davon schwimmen. Und das ist bemerkenswert und beziehungsweise das gilt es zu bedenken, denn sie haben natürlich ein Motiv, auch von ihren Problemen in andere Kampfzonen davon zu machen, abzuschleichen da in diese eben etwas anderen Geländekammern, die sie vielleicht auch zu nutzen hoffen, um den von Problemen abzulenken, die sie zu Hause nicht lösen können. YouTube kapituliert vor Trump. YouTube zahlt 22 Millionen an den amerikanischen Präsidenten, noch im Nachgang zur Kontensperrung damals. Ja, Donald Trump, der wehrt sich gegen das, was ihm damals aus seiner Sicht angetan wurde, und die Medien haben ihn ja wirklich geächtet. Man versuchte ihn zu canceln, von der Bildfläche zu verschwinden. Grötsch nennt Drohnenabwehr offene Flanke in Deutschland. Der Polizeibeauftragte Uli Grötsch spricht im FAZ-Redaktionsgespräch über Grenzkontrollen, die Belastung der Bundespolizei und die Drohnen. Aber das ist vielleicht das einzig Gute an dieser rasenden Tollheit der Aktualität unserer Zeit, dass die Leute realisieren, dass es eben Armeen braucht, dass man sich verteidigen können muss. Aber jetzt wird es natürlich übertrieben, man überschießt, man versteigt und versteift sich da auf Feindbilder und entsprechender ideologischer Überhitzung. Hoffen wir, dass sich das beruhigt. Aber das Gute ist, dass die Fragen, die Schwarzbrotfragen, die Realitätsfragen zurückkehren. Geht einfach nicht. Offene Grenzen. Armeen abschaffen. Dummes Zeug. Gendern. Vergessen. Klimarettung in 100 Jahren. Ja, was nützt mir das, wenn morgen unsere Wirtschaft hops geht und ich keinen Job mehr habe, meine Familien und mich selber nicht mehr ernähren kann? Man kehrt zurück zur Wirklichkeit. Das ist die ernüchternde, heilsame, kathartische Wirkung der Krisen. Der Mensch braucht Krisen, um immer wieder von seinem Leichtsinn geheilt zu werden. Der Leichtsinn ist auch etwas Gutes, weil er beflügelt uns, über unsere Nische hinauszudenken, uns Dinge zuzutrauen, die wir uns eigentlich gar nicht zutrauen können. Da braucht es eben diese Fähigkeit zur Transzendenz, zum über sich hinaussteigen, ist eine große Eigenschaft des Menschen, aber eben auch problembehaftet, weil uns diese Stärke auch immer wieder in die Irre führen kann, weil diese Stärke eben immer wieder auch zur Schwäche ausschlagen kann. Ein Drohnenwall für die Verteidigung Europas. Ja, jetzt sind alle im Drohnenfieber. 99 Luftballons von Nena, ehemaliger Präsident Kabila, zum Tode verurteilt. Ein Militärgericht spricht den früheren Staatschef des Hochverrats und der Kriegsverbrechen schuldig. Kabila soll für die Eroberung von Teilen des Ostkongo durch die M23-Miliz verantwortlich sein. Wissen Sie, warum ich das herausgepickt habe? Weil mir bei dieser Nachricht sofort Frankreich in den Sinn gekommen ist. Ist ja ein Merkmal von Drittweltstaaten, dass frühere Staatschefs im Gefängnis landen oder sogar an ihnen die Todesstrafe vollstreckt werden soll. Das sehen wir in Ägypten, wobei Ägypten ist jetzt kein Drittweltstaat, aber eben auch ein Land, wenn es Wahlen gibt und eine Partei gewinnt, ja, dann marschiert die unterlegene Partei ins Gefängnis. Das ist diese Demokratie. Auch im Nahen Osten sehen wir das. Wenn die Hamas gewinnt, dann werden alle eingesperrt, die gegen die Hamas waren. In Afrika, auch in Südamerika zum Teil, ist das zu beobachten. Bolsonaro und jetzt Frankreich, aber auch Deutschland, Parteienverbote, Oppositionsverbote. Das ist die dritte Welt, die hier gewissermaßen Raum greift in unserem Rechtssystem. Das ist die Drittweltisierung der ersten Welt durch den Leichtsinn, durch die Abgehobenheit und natürlich auch durch die ideologische Fixiertheit und Überhitztheit der politischen Klasse. Starmer stellt Labour auf einen Hauptgegner ein. Ja, Keir Starmer. Jetzt sein großer Feind ist Nigel Farage. Ich glaube einfach, der unglückliche Keir Starmer, der wird als belangloser Premierminister in die Geschichte Großbritanniens eingehen. Die Erbschaftssteuer soll gerecht werden. Aber was heißt das eigentlich? In Deutschland haben wir eine Steuerdebatte zur Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer ist etwas vom Ungerechtesten, das es überhaupt noch gibt. Denn die Leute, die Erbschaftssteuern bezahlen, haben ja das Geld, auf dem dann Erbschaftssteuer entrichtet werden soll, schon zweimal versteuert, das Vermögen. Also wenn sie sich das auszahlen haben lassen, zum Beispiel als Unternehmer, zahlen Sie Gewinnsteuern, dann haben Sie von den Gewinnen beziehen Sie vielleicht ein Einkommen, das überweisen Sie sich, das bezahlen Sie dann noch einmal, versteuern Sie noch einmal und wenn Sie es dann vererben, dürfen Sie es noch einmal besteuern. Was hat es das mit Gerechtigkeit zu tun, dass der Staat Ihnen dreimal in die Tasche greift? Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun, wenn mit diesen Geldern Leute finanziert werden, die weder arbeiten wollen, noch sich darum scheren, ob sie arbeiten können oder nicht, die einfach diese Angebote des Sozialstaats in Anspruch nehmen. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun, wenn sie Familienunternehmen zerstören? Wenn da die Erben, beziehungsweise ja, wenn die Erben eine Firma des Vaters oder des Großvaters verkaufen müssen, damit sie überhaupt die Erbschaftssteuern entrichten können, das hat überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist einfach die Raubrittermentalität des Staates. Und wenn wenn ich sehe, wie zaghaft auch in sogenannten bürgerlichen Medien über dieses Thema geschrieben wird, da sage ich Ihnen einfach als Schweizer, bewacht euer Eigentum. Ich meine, gerade in Deutschland, der deutsche Staat ist ja Weltmeister darin, seine Bürger zu enteignen. Das haben wir im 20. Jahrhundert öfters gesehen. Und jetzt kommt Friedrich Merz und will auch noch die Russen enteignen. Diese deponierten Vermögen, 140 Milliarden, die sollen dann alle an die Ukraine verschoben werden. Wo sind wir denn da eigentlich? Auf welcher Geisterbahn landen wir, wenn wir das Eigentum nicht mehr ernst nehmen? Ich weiß, es ist ein schlüpfriger, eine schiefe Bahn, die da bereits weit, weit vorangediehen ist. Aber es ist nie zu spät, das zu realisieren und umzukehren. Mit der Zerstörung des Eigentums kommt irgendwann auch die Zerstörung der Freiheit, der Individualität, die Zerstörung des Menschen. In der Kronenzeitung ein wunderbarer Artikel, eine Rückblende ins Jahr 1975, der berühmte Thriller in Manila, der beste Boxkampf aller Zeiten zwischen Joe Frazier und Muhammad Ali. Muhammad Ali im Vorfeld, der berühmte Boxer, beleidigt Joe Frazier, hat gesagt, das sei ein Onkel Tom. Völlig ungerecht hat er ihn da fertig gemacht, hat sich dann übrigens später auch beim Sohn von Joe Frazier noch entschuldigt, Muhammad Ali. Aber dieser Kampf sozusagen in der Spätblüte dieser beiden Jahrhundertboxer, Joe Frazier, Sie erinnern sich vielleicht noch, der Mann, der immer mit dem Kopf leicht voranging, und Muhammad Ali, nicht mehr so leichtfüßig wie in den 60er Jahren, aber immer noch mit sehr beweglicher Hüfte, Elvis-mäßig, hat er die Schläge ausgependelt. Und den besten Text über diesen Boxkampf hat geschrieben Jan-Philipp Remzma über den Boxer Muhammad Ali. Das ist ein großartiger Essay, vor ja auch bald einmal 30 Jahren herausgekommen, wenn nicht länger. Und da hat er sich intensiv mit dem ganzen Überbau seines Bildungsschatzes, vielleicht auch etwas too much, aber mich hat das damals begeistert, mir hat das imponiert, wie dieser Jan-Philipp Remzma dieses Boxduell eingefasst hat, wie er das charakterisiert hat. Fantastisch, er hat, glaube ich, geschrieben, ein postmoderner Kampf, bei dem sich die Boxer selber zitiert hätten in manchen Phasen. Am Schluss dann große Erschöpfung. Und man sagt ja auch, dass beide sozusagen über den Punkt der Gesundheit hinaus sich da überansprucht hätten. Der Thriller in Manila, der beste Kampf aller Zeiten. Immer allerdings etwas im Schatten stehend mit dem, gegenüber dem Rumble in the Jungle, den ich eigentlich den größten Kampf finde. Nicht so sehr vom Verlauf her, aber von der Bedeutung her, als eben Muhammad Ali in Kinshasa und Mobutu noch mit seinen Leopardenkappen am Ruder und seinen Hornbrillen, Mobutu und eben Muhammad Ali und gegen George Foreman, den späteren Grill-Weltmeister, der ja mit seinem George Foreman-Grill ein Vermögen verdienen konnte, nachdem er zwischenzeitlich auch bankrott war. Ihm ist es gelungen, Muhammad Ali, diesen überragend favorisierten George Foreman, auszunocken in der achten Runde. Das sind natürlich biografische Höhepunkte des Rückblicks. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's mit Ihrer morgendlichen Schleuderfahrt durch die Geröllhalden der Nachrichten, Weltwoche Daily. Morgen sind wir wieder da und dann kommt schon die neue Weltwoche gedruckt heraus. Und ich kann Ihnen sagen, eine interessante Ausgabe. Bis spätestens dann. Machen Sie es gut.